NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Oktober 1895. Der Geburtstag des Schriftstellers Alfred Neumann.
Ich bin ja kein Einzelfall, sondern ein typischer Fall. Ich habe auch nicht nur zwei Heimaten. Ich habe im Laufe dieser schweren Jahre mehrere Heimaten erworben.
1933 war der Schriftsteller Alfred Neumann seiner jüdischen Herkunft wegen vor den Nazis geflohen. 1948, nach 15 Jahren Exil, betrat er zum ersten Mal wieder deutschen Boden und gab Rundfunkinterviews.
Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe viele Jahre meines Lebens in Italien gelebt. Ich habe Jahre in Frankreich gelebt. Ich bin jetzt drüben. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Was bedeutet das nun? So viele Heimaten. Es bedeutet gewiss eine vollkommene Entwurzelung oder eine seltsame Vielverwurzelung.
Rückkehr in die erste Heimat, Rückkehr ins Land des Holocaust. War das möglich? Alfred Neumann und seine Ehefrau Kitty zögerten, wie so viele Exilanten. Sicher war nur, dass der 54-Jährige die deutschsprachige Leserschaft wieder für sich gewinnen wollte. Mehr noch, am Münchner Hauptbahnhof berichtete er einem Journalisten von seiner Begegnung mit einem Filmproduzenten.
Ich traf Herrn Borkum in München und hatte durchaus das Gefühl, in ihm einen Mann und Künstler zu treffen, der in erstaunlicher Weise mit meinen Plänen und Arbeiten übereinstimmt. Und so habe ich mit ihm ein Abkommen geschlossen, dass nicht nur der Film, den ich jetzt für ihn gemacht habe, bei ihm produziert werden wird, sondern nach und nach ein großer Teil meines erzählenden Werkes.
Von finanzieller Not war Alfred Neumann im Exil verschont geblieben. Seine in der Weimarer Republik erprobte Doppelgleisigkeit hatte auch in der Fremde funktioniert, Literatur und Film, historische Romane und Drehbücher. Im Vergleich zu seinem langjährigen Freund Thomas Mann, den er als gewaltigen Betrachter rühmte, empfand sich Alfred Neumann als reiner Erzähler. Ein spannender, straff gebauter Plot voller überraschender Wendungen war für ihn zentral. Doch auch die Botschaft zählte.
Alfred Neumann beschrieb Fanatiker, ohne selber fanatisch zu werden.
So sein Schriftstellerkollege Hermann Kesten.
Er wollte zuerst das Böse enträtseln, bevor er es verdammte. Er forschte nach dem Geheimnis des Teufels, den er in vielen Figuren sah, vor allem in der Figur des modernen Tyrannen, des totalitären Diktators.
Alfred Neumann, geboren am 15. Oktober 1895 in Westpreußen, kam aus reichem Hause. Seinen Vater nannte man den Holzkrupp. Denn er war in der Holzindustrie so bedeutend wie die ferne Krupp-Dynastie im Stahlgeschäft. Schon bald zog Familie Neumann nach Berlin, wo Alfred im Ambiente des jüdischen Bildungsbürgertums aufwuchs, ohne allzu strenge religiöse Regeln.
Konfliktreich wurde mein Leben durch das Gymnasium. Oder vielmehr durch mein frühes Erwachsensein und den Zusammenstoß mit der straffen Schuldisziplin.
Schrieb Neumann später. Das Studium der Geschichte und Kunstgeschichte in München, später auch der Romanistik, kam einer Befreiung gleich. Wegweisend die Begegnung mit dem renommierten Verleger Georg Müller. In seinem Verlag arbeitete sich Alfred Neumann vom Volontär zum Lektor hoch. Dort erschienen, nach schwerer Verletzung im Ersten Weltkrieg und einer gescheiterten Ehe mit einer Tänzerin, seine ersten Bücher. Und dort lernte er Kitty, die lebhafte Verlegerstochter, kennen. 1924 heirateten sie und zogen in die Nachbarschaft von Familie Thomas Mann. »1926 der Durchbruch im Literaturbetrieb der Weimarer Republik. Für seinen ersten historischen Roman, Der Teufel, erhielt Alfred Neumann den Kleist-Preis. Mehr noch, er hatte sein großes Thema gefunden, die Verheißungen der politischen Macht und ihr Missbrauch. Zigtausend Mal ging die im 15. Jahrhundert spielende Geschichte König Ludwigs des 11. und seines intriganten Ratgebers Oliver Necker über die Ladentheken und wurde in 23 Sprachen übersetzt. Gebannt verfolgen die Franzosen im Roman die Ränkespiele des Duos.
Die Gerüchte verstärkten den Respekt vor der Allmacht des Königs und der Dämonie des Neckers. Man fürchtete den einen, weil man ihn kannte, und den anderen, weil er nicht zu erkennen war. Wenn man ihn früher den Teufel nannte, so bekreuzigte man sich jetzt.
Alfred Neumanns Ausdruck wirkt weniger im Spiel der Worte als durch die Präzision der denkenden Rede.
So die Begründung der Kleistpreis-Jury.
Seine Dialektik vom Menschen überzeugt uns.
Mit seiner Novelle »Der Patriot«, die um die Frage der moralischen Rechtfertigung des Tyrannenmordes im zaristischen Russland kreist, gelang ihm der nächste Triumph.
Der Patriot wurde 1928 von Paramount als der letzte stumme Film gemacht, mit Jannings und Stone und mit der Regie von Lubitsch.
Für das Drehbuch erhielt Alfred Neumann einen Oscar. Abheben kam für ihn aber nicht in Frage. Sein Motto:
Das Werk ist die Hauptsache, nicht der Werker.
In seinen Büchern liebte er die starken Effekte.
So Hermann Kesten.
Er selber war leise und mysteriös. Ein nobler Schriftsteller, der seinen Ruhm ganz unauffällig trug, der kein Aufsehens von sich machte. In seinen Augen, in seiner Seele, in seinem Stil war eine verhangene Melancholie, wie ein schwermütiger Nebel.
Mit 35 Jahren stand für Alfred Neumann fest:
Ich lebe, um zu schreiben. Ich hätte sonst keinen Sinn und keine Ruhe.
Zur literarischen Avantgarde der 1920er Jahre gehörte Alfred Neumann nicht. Er orientierte sich an der realistischen Erzähltradition des 19. Jahrhunderts, vor allem an dem berühmten französischen Romancier Stendhal. Doch konnte Alfred Neumann auch mit seinen historischen Romanen provozieren. So erkundete er 1930 im Roman »Der Held« die Psychologie eines rechtsradikalen politischen Mörders.
Mit diesem Buch begann mein Kampf mit dem Zeitunheil, das bei Gott ein anderes war als Stendhals. Doch die Dialogik, Dialektik und Schicksalsunerbittlichkeit, so typisch für alle meine Bücher, kamen zu mir von Stendhal.
Anspielungen auf den Mord am jüdischstämmigen Reichsaußenminister Walter Rathenau im Jahr 1922 waren unverkennbar. So geriet Alfred Neumann ins Visier der aufstrebenden Nationalsozialisten.
1933 gingen wir, wie in jedem Jahr, nach Florenz, in das Haus, das ich in Fiesole habe. Es war eine heimliche Immigration, weil wir wussten, dass wir nicht mehr nach Deutschland wiederkehren würden. Bis 1938 die Notwendigkeit entstand, auch Florenz zu verlassen.
Denn Regierungschef Mussolini hatte Hitlers Rassengesetze übernommen. Die Juden verloren auch in Italien ihre Bürgerrechte. Die Gestapo forderte Alfred Neumanns Auslieferung.
Dann gingen wir nach Frankreich und erlebten dort den Krieg. Es war eine böse Zeit, denn die Franzosen behandelten uns schlecht. Ich persönlich hatte nicht zu leiden. Ich kam in kein Konzentrationslager. Auf Verwenden des französischen Pen-Club, hauptsächlich Jules Romains und meines französischen Verlegers.
Die Angst jedoch wuchs von Tag zu Tag. Über Spanien flüchteten die Neumanns nach Lissabon und weiter mit dem Schiff in die USA.
Wir wurden drüben aufgenommen vom ersten Tag an, als seien wir amerikanische Bürger. Wir hatten niemals zu spüren, dass wir Deutsche sind, ganz im Gegensatz zu Frankreich. Und dass wir dann in Los Angeles oder Hollywood, wie man es auch nennen kann, landeten, war nicht unser freier Entschluss. Denn verbunden mit diesem sogenannten Emergency-Visum war ein Vertrag mit einem großen Hollywooder Studio, das mir honoris causa eine Anstellung für ein Jahr gab, ohne aber von mir zu verlangen, im Studio zu arbeiten.
Der Freiheitsfrühlingsrausch, wie Alfred Neumann ihn nannte, legte sich bald. In Hollywood fühlte er sich anfangs nur als Scheinfigur der Scheinwelt. Doch neigte er, anders als zum Beispiel Heinrich Mann, nie zur Schwermut. Zu seinem Menschenpessimismus kam sein Lebensoptimismus.
Wir alle, die wir unter fremden Himmeln leben mussten, mit dem Willen zur Freiheit als dem Willen zu leben. Wir blickten auf die Namenspatrone der Freiheit, auf die großen Exilierten, auf die ewigen Fackelträger, damit sie uns Mut machten und unseren Kampf sinnvoll.
Doch wurde Alfred Neumanns Sicht im Exil härter. Seine machtbesessenen Protagonisten bekamen immer krankhaftere Züge, auch im Sexualverhalten. In seinem Roman Der Pakt beschrieb er eine weitere, mythenumrankte historische Figur, den amerikanischen Abenteurer William Walker. Mitte des 19. Jahrhunderts eroberte er mit einer Privatarmee Nicaragua und wandelte sich vom Idealisten zum Ideologen, vom selbsterklärten Befreier zum Unterdrücker.
Es ist mein ewiges Thema. Die Psychologie der Macht, die Moraltheologie gegen das Böse, das mit der Machtlust identisch ist. Und das ergibt immer Parallelen zum nächstliegenden Fall eines Diktators.
Antwortete Alfred Neumann einer Leserin. An einen Freund schrieb er:
Es ist ein grundböses Buch, das mir selber viel zu schaffen machte. Aber Sie wissen ja, ich bin ein harter Moralist und bei mir haben die Bösewichte nichts zu lachen.
Ich habe in Amerika vor allem an meinen eigenen Büchern gearbeitet, eben am Pakt, an dem ich 7 Jahre schrieb und zwischendurch an dem Roman Es waren ihrer 6.
Es waren ihrer 6 wurde nach dem Roman Der Teufel Alfred Neumanns 2. großer Bestseller.
Angeregt wurde ich durch eine Notiz im Time Magazine über die seltsame Studentenrevolte in München. Aber der Romaninhalt selber hat nichts mit dem Scholl'schen Kreis zu tun, sondern entstammte Ideen und Skizzen, die ich schon seit Jahren bereit hatte, um meine epische Abrechnung mit dem Hitler-Regime zu versuchen.
Nicht zuletzt im Deutschland der frühen Nachkriegszeit war der Roman ein Erfolg. Doch gab es auch Kritik.
Man glaubte, ich hätte Material falsch benutzt oder ich wollte eine unrichtige und schiefgezeichnete Monographie der Scholl'schen Verschwörung schreiben. Aber das ist eben nicht der Fall. Ich hatte ja während des Krieges gar nicht die Möglichkeit, Stoff über die Scholl'sche Verschwörung zu bekommen.
Exilschriftsteller wurden im westlichen Nachkriegsdeutschland selten mit offenen Armen empfangen. Seine erste Europareise zögerte Alfred Neumann aber auch aus einem anderen Grund hinaus. Er hatte über 80 Verwandte in den deutschen Konzentrationslagern verloren. Umso bewegender sein letztes, unvollendet gebliebenes Romanprojekt.
Franziskus oder die Versöhnung. Der Titel sagt manches. Aber die Versöhnung ist das Problem, nicht das Programm. Es ist die Geschichte eines deutschen Geistlichen, der im KZ eine illegale Seelsorge an seinen Unglücksgenossen aller Konfessionen ausübt und nach dem Mai 1945 im Lager bleibt, um zu versuchen, aus den Nazis, den großen und kleinen Teufeln, Menschen zu machen.
Brücke sein, Aufklärer sein, mit diesem Ziel reiste Alfred Neumann mit seiner Frau Kitty 1948 nach Europa.
Ich meine, dass Menschen meiner Art durch das, was sie geworden sind, berechtigt sind oder sogar berufen sind, für das Verständnis zwischen den Völkern zu sorgen, für das Verständnis, das bei Gott noch gefördert werden sollte.
Das Herz spielte aber nicht mehr mit. Alfred Neumann starb 1952 während des 2. Europaaufenthaltes in Lugano im Alter von nur 56 Jahren. Das war zu früh, um in der deutschen Nachkriegsliteratur noch einmal Akzente zu setzen. Eine letzte posthume Auswahl seines Werkes gab der bekannte US-Germanist Guy Stern 1979 auf Deutsch heraus, unter dem bezeichnenden Reihentitel
Verschollene und Vergessene.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Alfred Neumann, der am 15. Oktober 1895 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die DDR-Operette Messeschlager Gisela. Musik
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.